möchte noch mal kurz mit uns beten. Geliebter Herr, du weißt alle Dinge und du führst alle Dinge. Du weißt auch um dieses schwierige Thema, um diese gottlose Strömung, das ich heute betrachten soll. Ich bitte dich, dass du vor allem die Herzen dieser Zuhörer heute bewahrst in deiner Reinheit und dass du die Einflüsse dieser Strömung nicht auf sie eindringen lässt. Ich danke dir. Amen. Wir haben ein sehr schwieriges Thema heute, das mittlerweile in aller Munde ist und mit dem wir in den Nachrichten zum Beispiel beinahe täglich in irgendeiner Weise konfrontiert werden und das es notwendig macht, dass wir uns im Rahmen der Schöpfungsgeschichte darüber unterhalten. Ich habe die heutige Predigt aufgeteilt in zwei Teile, in einen rein informativen Teil und in einen zweiten Teil, in dem ich die Dinge vom Wort Gottes her zu beleuchten versuche. Gender Mainstreaming. Stellt euch einmal vor, ihr bekommt in einem Wartezimmer beim Arzt oder im Pausenraum an der Arbeit eine Zeitschrift in die Hand. Eine moderne Zeitschrift. Vanity Fair. Das ist ein sogenanntes Lifestyle-Magazin, also Zeitgeist pur. Das Cover zeigt eine Frau, die aus der Ferne wie die Schauspielerin Jessica Lange aussieht, nur deutlich jünger. Der Körper steckt in einer weißen Corsage, die eine fantastische Figur verspricht. Die Haare fallen in üppigen Locken auf die Schultern. Die Taille ist so schmal, dass jedes Model alles dafür geben würde. Ich zeige euch jetzt dieses Cover. Wenn jemand unter den anwesenden Männern sich dem nicht aussetzen möchte, dann bitte ich ihn, für 10 Sekunden die Augen zu schließen. Ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Das Tollste dabei ist, die Frau, die auf dem Foto wie 42 aussieht, wird im Oktober 66 Jahre alt. Dagegen erscheint es dann schon fast nebensächlich, dass sie bis vor kurzem auch gar keine Frau, sondern ein Mann war. Die Verwandlung dieses Bruce Jenner in Caitlyn Jenner ist in Amerika das große Thema. Ein Olympiasieger im Zehnkampf überrascht erst seine Familie und dann die ganze Nation mit dem Geständnis, dass er sich sein Leben lang als Frau gefühlt habe. Also ein männlicher Leistungssportler. Auf Deutschland übertragen wäre das etwa so, als ob Franz Beckenbauer erklären würde, er habe immer im falschen Körper gelebt und nun endlich im Abendkleid sein wahres Ich gefunden. Unser heutiges Thema ist ein weiteres Hintergrundthema zur Mose 1 bis 2. Das Stichwort heißt Gender, auch bekannt unter Gender Mainstreaming, das uns heute in den Nachrichten und auch sonst überall immer wieder begegnet. Was hat man darunter zu verstehen? Das englische Wort Gender bezeichnet das durch das gesellschaftliche und kulturelle Umfeld, geprägtes sogenannte soziale Geschlecht einer Person. Neben ihrem biologischen Geschlecht, das entsprechende englische Wort heißt Sex oder auf Deutsch Sexualität. Die Wortherkunft des Begriffs Gender oder auch Geschlecht zeigt auf, dass damit ursprünglich nicht in männlich und weiblich unterschieden wurde. Es ist eng verwandt mit dem lateinischen Wort Gens, das Familie, Sippe oder Stamm bedeutet. Die heutige Abgrenzung von Gender und Sex soll deutlich machen, dass das Geschlecht und damit auch mit ihm verbundene Vorstellungen von Mann und Frau veränderbar sind. Zum Beispiel geschlechtsspezifische Fähigkeiten, Zuständigkeiten oder Identitäten, wie etwa Männer können kein Baby pflegen oder Frauen können nicht Auto fahren. Mit der Wahl des englischen Begriffs Gender durch die Sozialwissenschaftler soll unterstrichen werden, dass sich solche männlichen und weiblichen Zuschreibungen auf das gesellschaftliche und soziale Umfeld gründen und daher veränderbar seien. Der Prototyp Frau oder den perfekten männlichen Mann gäbe es nicht. Die Lebensgefährtin des französischen Atheisten und Spötters Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, schrieb bereits 1949: Man kommt nicht als Frau zur Welt, man wird es. Diese ganze Welle, die sich anscheinend zu einem gesellschaftlichen Tsunami auszuwachsen droht, kommt aus der feministischen Emanzipationsbewegung. Dahinter steht der Kerngedanke, eine gerechte Teilhabe von Frauen und Männern an der Gestaltung gesellschaftlicher Prozesse ist nicht ohne eine grundlegende Veränderung der Machtverhältnisse realisierbar. Die Unterscheidung von Sex als natürlichem, unabänderlichen Geschlecht einerseits und Gender als sozial und gesellschaftlich ausgehandeltem, veränderbarem Konzept andererseits bildete dabei die Grundlage für die Kritik an den Verhältnissen zwischen Männern und Frauen. In der praktischen Umsetzung dieser Konzepte entstehen Folgen. Sie sind in vielfältiger Weise negativ. Feindliche Übernahme von Führungsrollen in Familie und Arbeitswelt, Zerstörung des gesellschaftlichen Familienbildes, stark anwachsende Homosexualitätsrate, schulische Zerstörung der Kinderseelen und gewaltiges Anwachsen von Mobbing auf allen Ebenen sind nur die Spitze eines Eisbergs. Kommen wir zu dem zweiten Begriff unseres Themas, Gender Mainstreaming. Mainstreaming, von Englisch Mainstream, die Hauptströmung, bezeichnet die Strategie, ein Thema in den Hauptstrom der Politik zu bringen. Konkret bedeutet Gender Mainstreaming nach der Definition der Vereinten Nationen bei jeder staatlichen Aktion grundsätzlich auch die geschlechtsspezifischen Folgen abzuschätzen und zu bewerten. Diese Strategie zielt auf eine Gleichstellung der Geschlechter in allen gesellschaftlichen Bereichen. Gender Mainstreaming bedeutet also, die unterschiedlichen Lebenssituationen und Interessen von Männern und Frauen bei allen Entscheidungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen zu berücksichtigen, um so die Gleichstellung der Geschlechter durchzusetzen. Der Begriff wurde erstmals auf der UN-Weltfrauenkonferenz in Nairobi diskutiert und 10 Jahre später auf der UN-Weltfrauenkonferenz in Peking weiterentwickelt. Seit dem Vertrag von Amsterdam 1997-1999 ist Gender Mainstreaming ein erklärtes Ziel der Europäischen Union. Wir werden uns also nicht davor bewahren können, weil ja im Zuge dieser Angleichungen innerhalb der EU das irgendwann auch bei uns zur Staatsräson werden wird. Die Bundesregierung geht daher von der Vorstellung aus, dass es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gebe. Daher erteilt sie mit ihrer Gender-Mainstreaming-Strategie einen Auftrag an die Spitze aller Verwaltungen, aller Nichtregierungsorganisationen, aller Unternehmen und an alle Beschäftigten. Sie sollen von vornherein stets die unterschiedlichen Interessen und die unterschiedlichen Lebenssituationen von Frauen und Männern berücksichtigen, um das Ziel der Gleichstellung von Männern und Frauen effektiv verwirklichen zu können. Das soll in allen Lebensbereichen geschehen. In der gesellschaftlichen Struktur, in der Gestaltung von Prozessen und Arbeitsabläufen, in den Ergebnissen und Produkten, in der Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und in der Steuerung wie im Controlling. Können Wörter lügen? Was meint ihr? Oh ja, Wörter können sehr wohl lügen. Ich gebe euch ein Beispiel. Ihr kennt sicher alle den Ausdruck, das ist nicht politisch korrekt. Gemeint ist, wenn zum Beispiel jemand zu einem Menschen mit negroider Herkunft Neger sagt oder Schwarzer oder Farbiger. Denn politisch korrekt müsste es heißen, ein maximal pigmentierter Mensch. Der Begriff politisch korrekt ist also eine Lüge. Denn in seinem Namen werden die Dinge gemeinhin eher inkorrekt. Denn der maximal pigmentierte Mensch ist und bleibt immer noch ein Neger, ein Schwarzer oder ein Farbiger, selbst wenn man ihn zum König der Eskimos macht. So ähnlich verhält es sich auch mit unserem Begriff Gender. Er gaukelt nämlich den Menschen vor, sie könnten ihre persönlichen Lebensumstände zum Besseren und zu ihrem persönlichen Vorteil verändern, indem sie in die Rolle des jeweils anderen biologischen Geschlechts schlüpfen. Das daraus folgende Ergebnis ist das totale familiäre, kulturelle und gesellschaftliche Chaos. In Wirklichkeit ist Gender Mainstreaming die endgültige Abkehr von Gottes Schöpfung und von Gottes Schöpfungsordnung. In 1. Mose 1, Vers 27 heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau schuf er sie. Das heißt, nach der Schöpfungsordnung Gottes ist der Mensch erst dann vollständig, wenn der Mann seine Gehilfin und wenn die Gehilfin ihren Meister hat. Deshalb sollt ihr jungen Menschen euch eure Lebenspartner eben nicht selbst wählen, sondern euch von Gott den für euch bestimmten Partner zeigen lassen. Nun ist aber Gender Mainstreaming eine vielen willkommene Anleitung, nicht nur Gottes Schöpfungsordnung auszuhebeln, sondern auch Gottes Schöpfungsabsicht an sich selbst, zum Beispiel durch biologische Veränderungen, völlig zunichte zu machen. Denn Gott sagt von seiner eigenen Schöpfung, dass sie sehr gut sei, so wie sie ist. Und er hat auch Anordnungen für die getroffen, die mit seiner Schöpfung nicht zufrieden sind. In 5. Mose 23, Vers 2 heißt es, einer, dem die Hoden zerstoßen sind oder die Harnröhre abgeschnitten ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Das heißt, ein Verstümmelter durfte im Alten Testament nicht vor den Altar des Herrn kommen. Begleiterscheinung von Gender Mainstreaming ist auch die zunehmende Verschandlung des eigenen Körpers durch unnötige Schönheitsoperationen, durch Tätowierungen und Piercings. Dazu sagt Gott ganz einfach in 3. Mose 19, Vers 28, tätowierte Schrift sollt ihr an euch nicht machen, ich bin der Herr. Eine ganz wichtige Sache, der Gender Mainstreaming komplett widerspricht, ist das, was wir nach dem Willen Gottes unseren Kindern beibringen sollen. Dazu erteilt uns Gott seinen Auftrag. 2. Mose 10, Vers 2. Damit du vor den Ohren deiner Kinder und Kindeskinder erzählst, wie ich den Ägyptern mitgespielt habe und meine Zeichen, die ich unter ihnen getan habe. So werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Stattdessen wollen Organisationen wie die Vereinten Nationen und Pro Familia, dass bereits Kleinkinder zur Toleranz gegenüber sexueller Vielfalt erzogen werden. Ihre Bildungsprogramme enthalten mitunter pornografische Bilder und Spielzeuge und regen die Betrachter zu eigenen Aktivitäten an. Damit wird die Zerstörung von Kinderseelen zum Programm erhoben. Massive Kritik am Gender Mainstreaming üben auch medizinische Wissenschaftler, so zum Beispiel der Gehirnforscher Professor Manfred Spreng. Nach Ansicht des Erlanger Wissenschaftlers ist für den Genderismus grundlegende Aussage ein Märchen, dass es keinen angeborenen biologischen Unterschied zwischen Männern und Frauen gäbe. Zahlreiche medizinisch-wissenschaftliche Erkenntnisse widerlegten diese absurde Behauptung. Die Ausweitung von Krippenplätzen für Kinder zwischen 0 und 3 Jahren habe dazu geführt, dass diese Kinder später vermehrt unter Sprachdefiziten, Verhaltensauffälligkeiten und Beziehungsproblemen litten, erklärte Spreng. Damit noch einmal zurück zu den Worten, die lügen. Der Hamburger Soziologieprofessor Jens Deichmohle schreibt, alle grundlegenden Annahmen von Gender und Feminismus widersprechen den Tatsachen. Meist wird das glatte Gegenteil der Fakten behauptet. Feminismus und Gender beruhen auf Mythen und schiefer Wahrnehmung. Und nun? Lasst uns alle diese gottwidrigen und gotteslästerlichen Dinge in der Kraft unseres Herrn und mit seiner gnädigen Hilfe so gut wie nur irgend möglich in unserem persönlichen Umfeld zurückdrängen und unsererseits durch unser Vorleben so viele wie möglich zum Nachdenken bringen. Wisst ihr, wie die Kriminalbeamten geschult werden, die sich mit der Bekämpfung der Geldfälscher befassen müssen? Man zeigt ihnen nicht die 10.000 verschiedenen Blüten, die es bereits gibt, denn dann würden sie die 10.000 und erste, die sie zu Gesicht bekommen, nicht als solche erkennen. Nein, man lässt sie die echten Geldscheine und Münzen so eingehend untersuchen, dass sie jeden davon abweichenden Schein, jede davon abweichende Münze auf Anhieb erkennen. Das ist logisch. Der vordere Schein ist ein echter, der hintere ist ein falscher. Der hat nämlich dieses Hologramm nicht. Unser Schöpfer hat uns nach seinem eigenen Bild geschaffen. Deshalb haben wir einen Geist bekommen und ein Organ, das in der Lage ist, logische Schlüsse zu ziehen. So lasst uns denn die falschen, auf altweibischen Fabeln beruhenden Lebenskonzepte beiseite legen und uns mit dem einzig wahren, dem echten, richtigen Lebenskonzept beschäftigen. In Gott finden wir alles Wissen, was wir brauchen. In 1. Mose 1, Vers 27, wir hatten es schon einmal, heißt es, und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild, nach dem Bild Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Wenn wir Mann und Frau im Genderismus betrachten, dann treten die offenbaren Fehlentwicklungen zutage. Beide versuchen, den anderen zu übertrumpfen, indem sie Positionen tauschen, Rollen wechseln, ihren persönlichen Lustgewinn fördern und dabei ihrem Egoismus freien Lauf lassen. Kann so etwas in Familie und Gesellschaft auf längere Zeit funktionieren? Nein, das kann es nicht. Stellt euch einmal das Familienauto einer solchen Familie vor. zwei Lenkräder, eines links, eines rechts, zwei komplette Pedalsätze, mit denen der die eine bremst und der die andere gleichzeitig Gas gibt und wo in beide Richtungen gleichzeitig gelenkt wird. Das Fazit aus einer solchen Situation: man kommt nirgendwo an. Niemals. Es steht also fest, die Keimzelle der Gesellschaft, die Familie, braucht eine Führungsperson. Nach der Schöpfungsordnung Gottes kann dieser aber nur der Mann sein, denn 1. Mose 2, Vers 18: Und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Da steht nicht, ich will ihm eine Rivalin machen. Und weiter, 1. Mose 2, 21 bis 23: Da ließ Gott der Herr einen tiefen Schlaf auf den Menschen fallen, so dass er einschlief. Und er nahm eine von seinen Rippen und schloss ihre Stelle mit Fleisch. Und Gott der Herr baute die Rippe, die er von dem Menschen genommen hatte, zu einer Frau und brachte sie zu Menschen. Da sagte der Mensch: Diese endlich ist Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Diese soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Nach Gottes Schöpfungsordnung ist also die Frau dem Mann als eine Hilfe gegeben. Und nicht umgekehrt. Das muss bei allen Überlegungen in dieser Sache beachtet werden. Und Hilfe bedarf der Anleitung. Ob eine Frau ihrem Mann eine gute oder eine schlechte Hilfe ist, liegt demnach in seiner Verantwortung. Wenn der Mann also handelt wie Adam, der seiner Eva nicht genau erklärt hat, von welchem Baum sie essen dürfen und von welchem nicht, dann kann die Hilfe nur daneben gehen. Denn wir lesen in 1. Mose 3 ab Vers 1: Und die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte, und sie sprach zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt, von allen Bäumen des Gartens dürft ihr nicht essen? Da sagte die Frau zur Schlange: Von den Früchten der Bäume des Gartens essen wir, aber von den Früchten des Baumes, der in der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt, ihr sollt nicht davon essen und sollt sie nicht berühren, damit ihr nicht sterbt. In Wirklichkeit hat Gott aber gar nicht von dem Baum gesprochen, der in der Mitte des Gartens steht. Und er hatte auch kein Berührungsverbot erteilt. Merke also, wenn man wie Adam der eigenen Interpretation alle Luken öffnet, dann kann das Ende nur totales Versagen sein. Ein weiteres: Gott bildete die Frau aus einer Rippe, die er Adam entnommen hatte. Sie kann sich also nicht auf einen eigenständigen, sie als Frau betreffenden Schöpfungsakt berufen. Ihr Ursprung liegt im Mann. Sie ist ein Teil von ihm. Damit sind die Rollen von Mann und Frau festgelegt, und zwar von Gott. Und nicht, wie der Feminismus behauptet, von dem die Macht ausübenden Mann. Die Kunst des Lebens liegt darin, dass Mann und Frau sich ergänzen und so die Notwendigkeiten des Lebens bewältigen. Stellt euch einmal eine Tasse vor, die ihr in der Mitte von oben nach unten durchgesägt habt. Dann habt ihr, das wird euch wohl kaum verwundern, zwei halbe Tassen. Jetzt legt die beiden halben Tassen zusammen und gießt euren Kaffee ein. Kann das funktionieren? Genauso ist das, wenn Mann und Frau gegeneinander arbeiten. Wenn jeder der beiden nur seinen persönlichen Vorteil sucht. Wie sagt es Mike immer so schön eindeutig: Ich liebe mich und dazu brauche ich dich. Merke, zwei halbe Tassen sind zusammen noch lange nicht eine ganze. Heinrich Kemmner, der Gründer des christlichen Zentrums in Krelingen, wird einigen von euch ein Begriff sein. Als er noch im Erich-Bengel-Haus bei Tübingen lehrte, gab es einmal eine Situation, in der er mit einem Satz unsere ganze Christenpflicht bezeichnete. An einem Morgen vor Beginn eines Seminars, das er leitete, unterhielten sich die Studenten über ihre religiösen Gefühle. Einer der jungen Männer gebärdete sich dabei als fromme Helene. Er breitete vor den anderen aus, wie ihn am Morgen die Gefühle überwältigen, wenn er beim Sonnenschein an den Herrn Jesus denkt. Kemmler, der die Unterhaltung mitgehört hatte, ergriff mit beiden Händen einen Stuhl an der Rückenlehne, hob ihn ein wenig hoch und stieß ihn krachend auf den Boden. Er sagte, darauf kommt es gar nicht an, dass dem Herrn Studiosus das Herz lacht, sondern dass wir den Willen Gottes tun. Das ist unser Auftrag, den Willen Gottes tun. Den müssen wir erfüllen, wenn wir ein christliches Leben führen und eine Schöpfung im Bilde Gottes bleiben wollen. Und Gott lässt es uns durch den Bruder Paulus sagen, wie das gehen soll. Wir lesen, und ich füge zwei eigenmächtige Erinnerungen hinzu, in Epheser 5, Vers 33. Warum kommt er nicht? Doch, jetzt ist er da. Jedenfalls auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, denn sie ist ein Teil von ihm. Die Frau aber, dass sie Ehrfurcht vor dem Mann habe, denn er ist ein Teil von ihr. Wenn der Mann seine Gehilfe nicht unterweist und anleitet, wird er in seinem Leben nichts Rechtes vollbringen. Wenn die Frau ihren Mann nicht ehrt und achtet, dann wird sie in ihrem Leben nichts bewirkt haben. Da gibt es in der schönen deutschen Sprache das kleine Wörtchen Mann. Es hat mit unserem Thema zu tun, aber was bedeutet es eigentlich? Fetischisten, Satanisten, Okkultisten, Feministen, Juristen und Politiker wollen allesamt etwas anderes, etwas Sexistisches und darum Gefährliches aus diesem kleinen unschuldigen Wörtchen Mann herauslesen. Ist dieses Wörtchen Mann etwa so zu verstehen? Oder bildet dieses Wörtchen Mann vielleicht eine Unterscheidung, wie es manche Feministinnen gerne sehen? Oder hat man unter dem Wörtchen Mann schlicht eine Gleichsetzung vor sich, wie es sich die Frauenrechtlerinnen auf die Fahnen geschrieben haben? Nichts von alledem trifft zu. Welche sprachlichen Verrenkungen man auch macht, man stellt damit eindrucksvoll unter Beweis, dass man der eigenen Muttersprache nicht mächtig ist. Denn unser Wörtchen Mann ist nur eine sprachliche Abschleifung. Mannequin ist ein im Alt- und Mittelhochdeutschen noch unverändert gebrauchtes Wort aus der germanischen Ursprache, das ganz einfach die Menschheit bzw. das Menschsein bezeichnet. In anderen germanischen Sprachen hat sich das Wort anders abgeschliffen, zum Beispiel im Englischen. Da wurde aus Humanikin, das Menschsein, das Wort human. Wer also diese Unterscheidung trifft, Mann, Frau, der sagt damit gleichzeitig, dass Frauen keine Menschen sind. Eine ganz einfache, sich selbst erklärende Gleichung. Mann gleich Mensch sein, Frau gleich, wer weiß das schon. Für uns Christen bedeutet das, wir müssen Frauen, die einen eigenen Weg gottlos gehen, von ihrem Menschsein überzeugen, um sie zu ihren Ursprüngen zurückführen zu können. Die sehr platte Falschaussage, Männer sind vom Mars, Frauen von der Venus, muss aus den Köpfen verschwinden. dann ist auch Gender Mainstreaming kein Thema mehr. Zum Schluss möchte ich euch noch eine persönliche Bitte unterbreiten. Habt Acht auf das, was er in euch hineinlasst. Nehmt euch ein Beispiel an Hiob. Wir lesen in Hiob 31, Vers 1 bis 2. Einen Bund habe ich mit meinen Augen geschlossen. Wie hätte ich da auf eine Jungfrau lüstern blicken können? Der Bund mit den Augen sollte nicht nur geschlossen werden, um lüsterne Blicke eines Mannes auf eine Frau oder umgekehrt zu vermeiden. Dieser Bund sollte auf alles gerichtet sein, was uns Tag für Tag an Widergöttlichem vor Augen geführt wird. Es gibt drei Werkzeuge des Satans, vor denen wir uns hüten sollten. Das Gefährlichste ist die Werbung. Ganz gleich, ob Fernseh-, Hörfunk-, Presse- oder Plakatwerbung, sie bereitet uns ganz allmählich durch ständige Wiederholung auf den Umbau unserer Welt zum Reich des Antichristen vor. Wir sehen in der Werbung täglich mehr homosexuelle Paare, täglich mehr glaubenszerstörende Spielzeuge, täglich mehr Genussbefriedigung. Dieses dritte Bild ist von einer Webseite einer sogenannten Seitensprungagentur. Direkt danach rangieren die Nachrichten. Sie zeigen uns Tag für Tag die Veränderungen in kleinen Schritten und irgendwann wird uns gar nicht mehr auffallen, wenn der Antichrist die Macht ergreift. Und es wird uns auch gar nicht mehr interessieren, weil wir ja längst darauf vorbereitet sind. Und schließlich sind da noch sogenannte Dokumentationen. Sie vermitteln uns mit angeblicher, aber gar nicht vorhandener Wissenschaftlichkeit eine Welt, die nichts mehr mit der wunderbaren Schöpfung Gottes zu tun hat. Ich bitte euch inständig, schließt einen Bund mit euren Augen und mit euren Ohren. Lasst euch nicht von der lügnerischen Werbung berieseln. Glaubt nicht ungeprüft alle Nachrichten und erlaubt nicht dubiosen Dokumentationen, euch euer göttliches Weltbild zu vernebeln. Deshalb versichert euch immer wieder über Römer 1, Vers 24 bis 28. Darum hat Gott sie dahingegeben, in den Begierden ihrer Herzen in Unreinheit ihre Leiber untereinander zu schänden, sie, welche die Wahrheit Gottes in die Lüge verwandelt und dem Geschöpf Ehre und Dienst dargebracht haben, statt dem Schöpfer, der gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deswegen hat Gott sie dahingegeben in schändliche Leidenschaften, denn ihre Frauen haben den natürlichen Verkehr in den unnatürlichen verwandelt und ebenso haben auch die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau verlassen, sind in ihrer Wollust zueinander entbrannt, indem sie Männer mit Männern Schande trieben und empfingen den gebührenden Lohn ihrer Verirrung an sich selbst. Alle diese Verirrungen werden im Gender Mainstreaming verwirklicht. Lasst euch also nicht von einer angeblichen Normalität irre machen, weil es hier ja schließlich um Dinge geht, die, wie man so sagt, doch alle tun. Der Herr bewahre eure Herzen in Reinheit und schenke euch die Kraft zu widerstehen und die Freudigkeit, diesen Widerstand auch aller Welt kundzutun. Amen.